das so ein bisschen so zu machen, dass es nicht die ganze Zeit im Weg ist. Aber dann nehme ich das auch mal auf.
Du bist nicht im Knast, ne? Das ist deine Bude, oder was?
Ich bin, sieht's aus dem Knast, ja.
Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Tatsächlich von mir zu Hause. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge freue ich mich, dass ich mich mit Gentleman unterhalten konnte. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren, haben Musik zusammen gemacht und sind zusammen im Tourbus durch die Gegend gefahren. Sein neues Album Blaue Stunde ist brandneu draußen. Es ist sein erstes Album auf Deutsch. Und heute ist er als Gast in Meditation Coaching and Life. Viel Freude damit. Mein Lieber, du hast gerade gesagt, und da würde ich gerne anknüpfen, du hast gerade gesagt, ey, du machst das schon eine Zeit und dir geht's eigentlich gut gerade jetzt. Und normalerweise ist es ja so, wenn man ein Album fertig macht, bei mir ist es zumindest immer so. Irgendwie, bei mir passieren irgendwie die meisten Sachen auf den letzten Drücker. Ich mache dann irgendwie, gebe mein Master ab, irgendwie 7 Sekunden, bevor die Vinyl im Presswerk abgeliefert werden muss und so. Und alles ist mega Stress. Also gefühlt habe ich 12 Monate irgendwie eine ruhige, kreative Phase und dann irgendwie 2 Monate kompletten Wahnsinn. Und dann ist meistens so, springe ich von Album abgeben, weißt du, dann einmal irgendwie 2 Stunden in den Swimmingpool irgendwo, schlafe aber meistens direkt ein und am nächsten Tag geht's dann los mit Promo und so weiter und so fort. Das heißt, für mich ist das meistens so eine krass stressige Zeit. Und du hast gerade gesagt, du bist voll entspannt. Wie machst du das?
Es gibt natürlich Phasen. So, ich habe auch Phasen, wo ich mich arg gestresst fühle, aber dann relativ schnell merke, so, das kreiere ich mir hier gerade. Und je nach Perspektive funktioniert das halt auch anders. Und Perspektive erfordert natürlich ein gewisses Bewusstsein. So. Also das heißt, morgens aufzustehen irgendwie und nicht direkt losballern und ins Telefon gucken, sondern ein bisschen früher aufstehen. Ich habe einen Hund, ja. Ich gehe mit dem Hund irgendwie eigentlich so 1,5 bis 2 Stunden am Tag immer spazieren, so. Und das ist für mich schon so. Vielleicht ist das die Lösung, weißt du? Sich einfach, wenn man gestresst ist, sich einen Hund anzuschaffen, weil das ist für mich das Runterkommen, so. Ne? Ich habe einen Wald vor der Nase irgendwie und habe auch einen Garten, der an den Wald angrenzt. So, ich bin so ein bisschen in der Natur drin. Das hilft mir. So, dann bin ich Vater von einer 5-jährigen Tochter. Mein Sohn, der ist 19, aber wir sind nie zusammen aufgewachsen und dieses Family-Ding so, das führt dazu, dass ich merke, okay, das ganze Promo-Ding, die Produktion, das Gentleman-Sein so, das ist halt ein Teil von vielen Teilen und das hilft mir. Das ist so eine Einstellung, die ich, glaube ich, immer mehr gewinne. So, ne? Ich habe tatsächlich Schlafstörungen, das stört mich jetzt nicht. Also gerade auch so kurz vor Album-Release, oder vor Masterabgabe, weißt du, dieses im Bett rumlüngeln und dann so, warte mal, die Hi-Hat könnte noch ein bisschen leiser sein, warte mal, hier könnte der Chorus da noch nicht rein, das ist viel zu lang, der Song, der muss noch 20 Sekunden kürzer, da könnte ich nochmal eine Textzeile verändern, bla bla blub blub, so. Ich merke aber zum Glück, anders als früher, relativ schnell, wenn ich dann on the peak bin, so. Das heißt, ich habe auf jeden Fall auch Stressphasen, so, aber ich glaube, die sind auch notwendig, so bis zu einem bestimmten Punkt. Ich glaube, ich so die Richtung stimmt bei mir, so dass ich einfach weiß, was funktioniert für mich so. Wie kann ich performen, ohne irgendwie kurz vorm Burnout zu sein?
Wie unterscheidet, also wie merkst du den Unterschied zwischen, okay, das hier ist jetzt positiver Stress, ich bin irgendwie angeknipst und kreativ und ich muss ja auch, ne, macht ja auch Spaß und jetzt ist es aber irgendwie zu viel. So, wie tarierst du das aus?
Ja, ich merke das an der Art und Weise, wie ich atme. Ich werde halt kurzatmiger so und bin leichter genervt und hab Road Rage so und dann merke ich so, jetzt gefalle ich mir nicht, weißt du? So. Und das kommt zum Glück relativ schnell. Das war früher anders. Früher bin ich in so einen Tunnel reingegangen und war nur da drin. Und der Fehler, den ich früher gemacht habe, den ich jetzt auch noch mache, den ich aber zum Glück immer öfter erkenne, ist zu sagen, ich mache jetzt das und danach entspanne ich mich mal, weißt du, so, dann fahre ich mal in Urlaub oder dann irgendwie mache ich mal nichts und das funktioniert nicht so. Und auch gerade die Art und Weise, wie jetzt ein Album promoted wird, ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack als irgendwie damals zu Four-Music-Zeiten, ja, wo man irgendwie 6 Monate vor Album-Release die erste Single gedroppt hat, 3 Monate die zweite, dann gab es MTV und Viva und die N1 oder 2 oder 3 Rotation, dann waren wir einmal bei 1 live und that's it. So. Und heute ist halt so eine Masse an kleinteiligen Promo-Tools, die man alle so mitnimmt. Aber für mich ist ganz klar der Ausgleich, der Hund, die Family, irgendwie einfach auch Sachen zu machen während der Zeit und nicht immer zu sagen so, das mache ich irgendwie danach, sondern das funktioniert für mich nicht so. Da bin ich auch immer wieder an meine Grenzen gestoßen. Aber natürlich ist es so, dass, und das merke ich ja nicht nur an mir, sondern in meinem gesamten Umfeld so, dieses höher, schneller, weiter, optimieren, weißt du, das ist ja dieser kollektive Burnout, an dem wir alle so ein bisschen standen, wo vielleicht so die positive Seite der Pandemie uns so ein bisschen dazu zwingt, mal so aufs Wesentliche uns zu reduzieren und auch Sachen schätzen zu wissen, die man so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. So, ne? Das ist natürlich ein ewiger Lernprozess so, aber ich bin eher entspannt als angespannt, sagen wir es mal so. Also es war früher, oder ich kenne noch andere Promo-Phasen, die natürlich dann auch gemischt waren mit dem Tour-Life. So. Und ja, das ist ein Punkt, der hat mich ganz schön gewurmt. So dieses Entwurzeltsein, so dieses permanent aus dem Kopf erleben und nie wirklich da sein, weder hier noch da. So, ne? Und das irgendwie auch zu lieben, so dieses On-the-Road-Life und das so ein bisschen romantisieren, so, aber auf der anderen Seite einfach zu merken, warte mal, ich komme da nicht mehr hinterher, das geht zu schnell so. Weil die Seele braucht ja 3 Tage, bis der ankommt, und wenn der Körper am nächsten Tag wieder weg ist, so, ist halt dieser Stressfaktor, wo ich einfach merke, boah, wir waren an so vielen Orten auf der Welt durch die Musik, aber ich habe so wenig gesehen, weißt du, weil es irgendwie immer derselbe Ablauf ist so. Und ich muss selber so ein bisschen drauf achten, nicht in dieser Blase drin zu sein, ausschließlich so, dieses Musikbusiness so. Ja, und das hilft mir einfach.
Weißt du, woher dieser Gedanke kommt, dass die Seele 3 Tage braucht, um anzukommen? Ich weiß es nämlich nicht.
Ich auch nicht. Ich habe es irgendwo mal gelesen und kann das irgendwie mit mir so 1:1 übertragen. So, also wenn ich, ne, wir haben das dann in letzter Zeit auch so gemacht, wenn wir eine Show in Chile hatten zum Beispiel, ich gesagt habe, nee, lass mal 3 Tage da bleiben, um einfach den Ort auch wahrnehmen zu können.
Seid ihr vorher wirklich so rein und raus geflogen, selbst wenn es andere Länder waren und so, ja? Krass.
Ja, also ich habe da wirklich krasse Erfahrungen auch gemacht und bin auch froh über die Erfahrung, die ja auch dazu führen, dass man einen bestimmten Vibe jetzt intus hat. So, also dieses innerhalb von 2 Wochen zum Beispiel war ich in Langa in Südafrika und habe da eine Schule eingeweiht. So, wir haben da ein Charity-Konzert gespielt, so in so einem Township, und habe bei dem Bassisten gepennt irgendwie und Hardcore-Ghetto-Vibe so. Und dann 3 Tage später war ich in Deutschland und dann sind wir zur MS Europa 2 gegangen, weißt du, wo die Millionäre Sekt schlürfend irgendwie Superior hören so. Und 3 Tage danach waren wir in Kingston, haben ein Video gedreht, da mussten wir aber erstmal zum Area Don, und um sein Go einzuholen, der so 5 Tränen tätowiert hatte. Und nach Kingston war dann irgendwie Prinzenproklamation in Köln, wo alle geschunkelt haben, weißt du, und ich Damn Gorn gesungen habe. Und das alles so in 10 Tagen. Und das ist irgendwie auf der einen Seite ein mega Input, und ich bin auch total froh, in so vielen Milieus stattzufinden. Weißt du, ich bin, glaube ich, auch jemand, der mit vielen verschiedenen Charakteren klarkommt, so. Weil es immer irgendwie eine Frequenz gibt, auf der man sich treffen kann, so, ne? Aber diese Schnelligkeit, so, das war dann irgendwas, wo ich gemerkt habe, so, ich bin unruhig, ich bin rastlos, so, ich kann Gedanken nicht zu Ende führen, ich kann kein Buch zu Ende lesen, so, ich bin unruhig, so, und das ist ein Space, den mag ich nicht. Der kommt immer mal wieder. Ich glaube, dann gibt's immer so einen Peak, wo man merkt irgendwie, oh, jetzt ist too much so. Natürlich ist das Umfeld auch wichtig so. Ich sag mal, so ganz normale Menschen, die mit dem, was ich mache, nichts zu tun haben. Das hat mir auch immer geholfen. Und nicht sich nur ausschließlich in dieser Szenerie zu bewegen. Aber es ist ein ewiger Lernprozess, wo ich einfach auch jetzt wieder merke, okay, so, ich komme da und da an meine Grenzen, erkenne das aber immer mehr so. Mhm.
Hast du das Gefühl, du hast, dass die Leute um dich rum, also ich meine, bei dir wird es ja wahrscheinlich noch viel krasser sein als bei mir, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn man in so einem Business-Kontext ist, ne, wenn man irgendwie im Musik-Kontext ist, und das muss ja nichts Böses oder Schlimmes sein, aber oft ist man ja auch mit Leuten zusammen, die auf eine gewisse Weise ja auch irgendwie was von einem möchten oder ein gewisses Interesse haben oder so, ne? Und mir scheint es da manchmal so zu sein, dass eigentlich das Interesse eher ist, okay, mach mehr, spiel mehr Shows, gib mehr Gas, fahr mehr durch die Gegend, mach mehr Interviews und so weiter. So, ne? Und muss ja auch gar nicht schlimm sein. Also man muss den Leuten ja nichts Böses unterstellen, aber das ist halt, die möchten ja auch in Anführungsstrichen das Beste für die Karriere oder für den Künstler, Gentleman, ja. So, ne? Wie gehst du damit um? Hat sich das auch verändert? Hat sich dein Umfeld verändert? Also hast du jetzt auch Leute um dich rum, die eher sagen, ey, jetzt mach mal ein bisschen langsam, und oder ey, lass mal die 2 Sachen nicht machen, Oder kommt es wirklich von dir, dass du so sagst, ey, ich weiß jetzt, was mir gut tut und ich nehme das Zepter in die Hand und schaffe mir diese Freiräume?
Ja, immer mehr. So, ich glaube, das passiert immer mehr, dass ich mich einfach auch so auf der Ebene besser kenne und weiß, was ich gerade schon gesagt habe, was für mich funktioniert. So. Mhm. Und natürlich ist so, sind die Leute, die das Produkt arbeiten, immer daran interessiert, was du gerade meintest, so mach das Interview noch dies und das so. Nur merke ich irgendwann, kann ich dann auch nicht mehr performen. So. Und das ist so eine Grenze, glaube ich, die muss man für sich irgendwann ziehen, zu sagen, so, ey, bis hierhin funktioniert das und das fühlt sich gesund an. Und ab hier wird's irgendwie unangenehm und dann ist es auch nicht mehr mit Herz und dann ist es auch nicht mehr total, sondern dann ist es halbherzig und gestresst so. Mhm. Und das hatte ich letzte Woche und das gibt's auch nächste Woche. Ich brauche für mich, glaube ich, immer einen Raum danach so. Der muss absehbar sein, weißt du? Ich habe dann immer für mich, okay, so, ich baller mich jetzt voll und mache den ganzen Tag Interviews so, aber ich will jetzt mal danach 3 Tage irgendwie nichts haben so. Mhm. Das ist so ein Ding, was ich früher auch nicht gecheckt habe, so, wo ich einfach so alles angenommen habe. Und ein anderes Problem ist, ich glaube, ich habe das von meinem Dad vererbt, einfach so dieses nicht Nein sagen können. Es allen irgendwie recht machen zu wollen irgendwie. Ja. Und zu uns sind wir immer mega hart, weißt du? Aber so, ne, dass man einfach das sich auch nochmal ein bisschen bewusster macht. So. Und das kommt dann in so Gesprächen wie jetzt, wird mir das bewusst so. Manchmal auch so, wenn ich mit dem Hund im Wald spazieren gehe. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, diese Zeit der Reflexion zu haben, so. Und wenn ich die nicht nehme irgendwie, dann komme ich in dieses Rad rein und merke selber gar nicht mehr, dass ich gestresst bin. So. Mhm. Das ist so, ja, aber ich glaube, wichtig ist eben zu sehen, okay, das ist jetzt die Promophase, das war die Albumphase und danach kommt dann mal eine Phase irgendwie, wo ich einfach nichts mache, auch wenn dann irgendwelche Sachen reinflattern. Das versteht die Plattenfirma mittlerweile auch, dass ich so am besten funktioniere. Mhm. Das muss man natürlich auch durchkommunizieren. So, ne? Mhm. Da muss man natürlich auch erstmal wissen, was will ich eigentlich so? Und wo stehe ich so? Und wo will ich eigentlich hin? Was sind denn so meine Ziele? Und wie verwirkliche ich die? Und was ist realistisch und so?
Wie schwierig ist das, sowas zu kommunizieren, wenn man eigentlich auch dieses andere Herz in der Brust hat, dieses so, ey, ich möchte es aber auch so, eigentlich auch immer gern so machen, wie es für die anderen gut ist?
Ja, ich glaube, es wird einfach dann schwierig, wenn du merkst, so, du kommst nicht mehr hinterher. Und wenn du merkst, so, ich schlafe nicht richtig so und dass ich mache das jetzt, weil ich es machen muss so und nicht aus dem Gefühl raus so, ich habe da Bock drauf so. Also wenn ich in einem Vibe bin irgendwie, wo ich merke so, ich bin so relativ nah an meinem Center so, dann kann ich auch viel mehr machen, ne, weil als wenn ich jetzt irgendwie diese Zeit der Reflexion nicht genommen habe und mir selber gar nicht zuhöre und eigentlich von der Arbeit das viel weniger ist, also diese Effizienz so. Ich merke auch, wenn ich bin früher immer auch alles immer auf den letzten Drücker, weißt du, ich wusste so, ich fühle mich tierisch wohl in dieser Klasse und wenn ich jetzt sitzen bleibe, so, dann komme ich in diese Assi-Klasse so und das wird richtig hardcore. Und die Mathearbeit ist in 7 Wochen so. Ich fange jetzt mal an, irgendwie zu lernen. So. Und dann sind es nur noch 6, 5, 4, 3. Und bei mir war das, ist so ausgeartet, so dann den Wecker stellen, weißt du? Und morgens dann erst üben. So. Und so, und die Sachen, glaube ich, die führen eben dazu, dass man einfach nichts mehr mitkriegt. So. Und das kenne ich von mir auch. Und ich glaube, die Phase wird bestimmt auch nochmal wiederkommen. Ich habe jetzt gar nicht den Anspruch, schon angekommen zu sein, sondern mein Anspruch ist irgendwie einfach immer wieder zu überprüfen. Und das ist so einfach, das klingt, der Waldspaziergang mit dem Hund so. Weißt du, ich gehe mit dem Hund in den Wald irgendwie und da fallen mir dann Sachen auf. So. Und der Bootsführerschein, der hilft mir auch tierisch. So, ich merke
Killer,
so,
du hast Bootsführerschein gemacht, ja. Das ist auch so eins meiner Ziele für dieses Jahr eigentlich gewesen. Ich habe es verpasst, aber nächstes Jahr, wenn die Saison wieder ist.
Ey, es ist so, weiß ich nicht, ist der Arsch auf dem Wasser, bleibt der Kopf an Land, so.
Ja, ja.
Und ich habe mir mit dem Kumpel so ein Kajütenboot gekauft und wir haben einen super schönen Anlegeplatz am Rhein, so. Mhm. Und wenn ich auf dem Wasser bin, so, dann bin ich im Fluss, weißt du, ich bin halt im Fluss, so. Toll. Und merke, ich kann einen Gedankengang zu Ende führen, ich atme automatisch tiefer, so. Und es hat immer was von Kurzurlaub, ist aber nur 20 Minuten von meinem Haus entfernt. Und das ist für mich so ein Escape Place, so, weil hier auch, ich habe ein wunderschönes Haus, aber hier ist halt immer Gedöns auch so.
Ja, voll.
Und unbewusst weiß ich, gleich bellt der Hund, weil entweder kommt der Briefträger oder eine Freundin von meiner Tochter so, oder der Nachbar will eine Tomate oder es kommt ein Paket-Dude so. Es ist halt permanent irgendwie da, dass jemand kommt, so. Und ich bin eigentlich, und das ist ja eh, glaube ich, ein Problem, was wir alle so ein bisschen haben. So früher, so die ganzen Philosophen, die haben sich dann irgendwann in einem schönen Raum eingeschlossen so. Und erst als sie den Gedankengang zu Ende geführt haben und sich ausgetauscht haben, sind sie wieder rausgegangen. Und wir sind halt dauernd abgelenkt so. Und auch dieses, das merke ich auch irgendwie, das Album kommt raus, so, boah, wie viele Klicks sind da? Ja. Guck mal bei Spotify, so YouTube, oh, der hat da noch nicht so viel Klicks, so. Ja, und dann erwische ich mich dabei und merke eigentlich so, boah, es tut mir null gut, so. Mhm. Dieses alle 20 Minuten aufs Telefon zu gucken und Kommentare durchzulesen, ich versuche einfach Lob und Kritik nicht so nah an mich ranzulassen.
Ah, du darfst die Kommentare nicht lesen.
Ja, aber genau, weil das ist wirklich so ein Credo, was ich habe, das gelingt mir nicht immer so, ja, aber ich glaube immer öfter.
Ja, ey, vor allem YouTube-Kommentare und sowas ist wirklich, das ist eine ganz miese Nummer.
Ja, ich habe aber der schönste Kommentar war irgendwie, habt ihr keine Hobbys, lest ihr euch auch immer die Kommentare durch. Habt ihr auch keine Hobbys, lest ihr auch immer die ganzen Kommentare. Das fand
und du
so,
oh shit, ich lese gerade die Kommentare, so erwischt.
Ja,
ja, das ist so, das ist krass, ne? Ich glaube, selbst für Leute, die so selber ihr YouTube-Video machen, Heimwerken, Hobby, irgendwas, ne, so, oder interessieren sich für Modelleisenbahnen oder so, ne, und die machen ihr YouTube-Video und laden das hoch und selbst die Leute erfahren ganz schnell, ey, da kommen irgendwelche Idioten und machen mich hier nieder dafür, dass ich einfach meine Modelleisenbahn hier vorgestellt habe und so und beschäftigen sich wahnsinnig viel damit und ich glaube, das ist irgendwie was ganz Neues, was unser Gehirn noch gar nicht so auf dem Schirm hat, ne? Es gibt diese schöne Metapher, dass wir ja eigentlich alle dafür gemacht sind, in so einem Dorf zu leben, von so 300 bis 1000 Menschen. Da kennen wir uns aus, da kommen wir klar, da wissen wir, okay, wer macht was, wer bäckt das gute Brot und wer, ne, so, man kennt sich ungefähr so aus, man kann sich orientieren. Und jetzt ist unser Dorf auf einmal irgendwie die halbe Welt durch das Internet, ne? Und, ja, und wir können gar nicht so richtig unterscheiden, wenn da jetzt unter dem YouTube-Video jemand anfängt, irgendwie Scheiße zu reden. Wir können gar nicht so richtig unterscheiden, wie abstrakt das ist. Und wir denken immer noch so ein bisschen, unser Gehirn denkt immer noch so ein bisschen, ey, da steht gerade einer quasi bei mir vor der Tür und schreit durch mein Fenster. Und
ja, so, ne? Absolut.
Und das ist echt verrückt, so dieser Umgang damit. Wie schaffst du das dann, da auszusteigen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich merke, ich falle schon auch immer in die Falle rein so, aber ich bleib nie lang da drin. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Produkt aus meinem Elternhaus so, aus meinen vielen Reisen so, auch aus meiner spirituellen Erfahrung in Indien, wo ich viel war so.
Da würde ich gleich auch sowieso nochmal mit dir drüber quatschen.
Ja, einfach auch so an richtigen Stellen, ich sag mal an the Crossroads so, an so einer Kreuzung im Leben, wo du merkst, oh, jetzt ist hier was ganz wichtig. Habe ich auch immer, glaube ich, den Sense gehabt, das habe ich von meiner Mom geerbt, zu sehen, okay, die Person tut mir jetzt gut, die gibt mir Energie und die raubt mir Energie. So. Und dann auch konsequent danach zu handeln. Ich glaube, das habe ich immer ganz gut hingekriegt. So. Mhm. Und ich falle immer wieder in so ein Muster rein und ich glaube, mittlerweile lerne ich auch, dass so diese Wahrheit oft in der Mitte liegt. Also ich habe früher 30 Spliffs am Tag geraucht und gern mal so irgendwie, ich konnte dann auch nicht ein Glas Wein trinken, sondern brauchte dann zwei Flaschen und so, weißt du, halt so ein Extrem, am Abgrund ist die Aussicht am schönsten mäßig. Dieses Rock'n'Roll-Life so, ne, diese Abkürzung.
War das auch ein bisschen einfach, ich hab das Gefühl, wenn man die eine Sache so ultra exzessiv betreibt, ne, wenn du halt Mucke machst und heute in Kingston und morgen in Köln und übermorgen in Dings, so. Und du brauchst ja so oder so diese Phasen des Abschaltens, in Anführungsstrichen. Und dann ist halt irgendwie zwei Flaschen Wein zu trinken, ist halt eine derbe Abkürzung. Weil da musst du halt nicht erstmal 5 Stunden spazieren gehen oder irgendwie dir 3 Tage freinehmen, sondern du knallst dir halt einfach 6 Wodka rein und irgendwie, bopp, setzt der Kopf aus.
Aber du weißt halt dann irgendwann deep down so, okay, das geht jetzt noch krasser in die andere Richtung. Mhm. Ne? Und da kommt auch nochmal der Unterschied, so, ich bin jetzt 46, so, wenn ich mit 23 zwei Flaschen Wein getrunken habe, konnte ich am nächsten Tag performen, das funktioniert halt nicht mehr. Also, der Körper bleibt ja auch nicht derselbe, so. Und entweder man erkennt es so oder nicht so. Und ich glaube, mein Fehler war dann, dass ich oft, wenn ich so am Peak war des Rock'n'Roll-Lives, wo einfach zu viel geballert, wo ich gemerkt habe, so, oh, jetzt muss ich mal irgendwie was ändern, weil dein Umfeld auf einmal sich auch abwendet und du überhaupt nicht mehr irgendwie in deiner Mitte bist, sondern dann kommt da das schlechte Gewissen dazu. Dann kommt dazu, dass du nur noch aus der Defensive raus sein kannst. Also, oh, weißt du, du kannst nur noch reagieren und nicht mehr agieren und so. Und dann passiert das so. Und so war es bei mir in den letzten Jahren. Ich hoffe, ich ändere das gerade, dass ich dann das krasse Gegenteil gemacht habe. Dann bin ich nach Sri Lanka irgendwie und habe Ayurveda gemacht, immer so. Das habe ich jetzt 3-mal gemacht. Und nach Ayurveda war dann so, nur noch Tee trinken, nur noch warmes Wasser, irgendwie nicht mehr dampfen, kein Alkohol, irgendwie so. Und das hat dazu geführt, dass ich dann auf Tour oft total alleine war, so. Und auch irgendwie missionarisch, radikal, so ein bisschen so, boah, wer raucht denn jetzt hier eine Kippe und so. Und dieses zu Extreme, so, ja. Und ich glaube, der Weg ist einfach in der Mitte, so, ja, dass man sagt, so, okay, so, ich lerne mich immer noch kennen, so, das hört ja auch nicht auf, und ich weiß, wie ich was machen kann und wie was nicht funktioniert. Und vor allen Dingen auch die Sachen in den Alltag zu integrieren, so. Also nicht irgendwie nur in der Phase, wo ich mal komplett klar bin, auf Ayurveda zu lesen, sondern einfach abends irgendwie ein paar Zeilen im Buch zu lesen, als jetzt in Netflix rumzuseppen und so. Und das sind Sachen, die sind mir, die kommen mir jetzt so langsam erst, dass es im Grunde ziemlich einfach ist, so. Ja, und dass ich, was mich an mir halt so nervt, wo ich auch sehr hart zu mir bin, ist, ich weiß genau, was mir gut tut, so. Ja. Und tu es nicht so.
Ja, da hatte ich gerade den Gedanken, so dieses, ne, das Verstehen ist schon wahnsinnig gut, dass man überhaupt merkt, was tut mir eigentlich wirklich gut und das erkennt und unterscheiden kann. Aber dann ist wirklich der Punkt, setz ich's um, weil der Griff zum Netflix ist halt irgendwie einfacher als der
zum Buch. Ja, aber da hat mir dann auch in Teneriffa, wo ich auch in so einer Phase war, ich bin dann irgendwie bei Blinkist auf dein Ding gestoßen, weißt du? So.
Das haben wir vorher vereinbart. So.
Ja, ey, das ist so, das ist alles nichts Neues, aber es ist eine wunderschöne Memory-Pill. Weißt du, wir müssen ja auch das Rad nicht neu erfinden und ist ja auch alles schon da. Wir müssen es ja nur aktivieren. So. Und das senkt auch mein Stresslevel, wenn ich weiß, ich muss jetzt hier nichts Neues suchen, sondern ich muss nur das aktivieren, so was ich weiß. So. Und das erfordert wiederum das Quäntchen Bewusstheit. Aber es ist natürlich auch gerade so um Album-Release, kurz vor Natur, die es ja im Moment nicht gibt und so, dieser Druck, du fängst ja immer von null an. So wie so ein Fußballspieler, der irgendwie 7 Spiele bombenmäßig gespielt hat, 2 Spiele verkackt hat und die 7 Spiele davor sind vorbei, die sind einfach nicht mehr da. So. Ja, und so ist es ja bei einer Tour auch irgendwie. Dann spielst du montags, dienstags, mittwochs die Bombenkonzerte so. Ruhst dich dann so ein bisschen drauf aus, lässt es so ein bisschen gehen, irgendwie trinkst vielleicht einen Wein zu viel, fängst an, irgendwie ein bisschen Scheiße zu labern, zack, hast du einen Shitstorm, so. Und die ganzen Konzerte davor irgendwie waren für die Katz, so, ne? Also dieses permanente bei Null anzufangen, das permanente, jedes Mal, wenn du auf die Bühne gehst, musst du die Leute neu überzeugen, so. Es hat nichts mehr mit dem Konzert von vorgestern zu tun, so, ne? Das ist natürlich ein Ding, was so einen gewissen Druck aufbaut. Ich glaube, ohne wird es auch nicht gehen, so. Genauso wie man auch ohne Ego, finde ich, nicht auf die Bühne gehen kann, so, ne? Also es gibt so eine gesunde Portion Ego. Aber das sind natürlich Sachen, die merkt man oft dann, wenn es irgendwie schon ein bisschen drüber ist, so. Genauso, ich gehe dann irgendwie zum Osteopathen, wenn ich Rückenschmerzen habe und nicht irgendwie vorher, so. Weißt du, ich bringe aber mein Auto irgendwie zur Inspektion. Aber bei mir selber irgendwie kriege ich es noch nicht gehackt, sondern, ach, Rücken ist ja gut, jetzt muss ich doch nicht zum Osteopathen gehen. Und dann irgendwie, zack, ist wieder der Rücken im Arsch, so. Und dann kommt der Teufelskreislauf mit Schutzhaltung und irgendwie, je mehr Schutzhaltung, desto mehr Schmerzen irgendwie. Und dann ist der Schmerz, ich habe halt immer auch Rückenprobleme, so. Also ich habe, mein Stress artet, glaube ich, in Rückenproblemen aus, in der Schlaflosigkeit, so. Und auch teilweise im Vergessen dann, dass einfach so bestimmte Sachen, die ich mir vorgenommen habe, dann einfach nicht mehr da sind, so, weil ich irgendwie von einem Ding zum anderen hetze und komme dann in so eine Spirale rein, so, wo ich einfach merke, okay, jetzt bin ich wieder in diesem Film, ich mach das und danach achte ich mal wieder auf mich, so. Ja. Und das funktioniert für mich nicht mehr, so.
Das heißt, du musst dann immer, also du arbeitest quasi daran. Also es klingt so, ne, als ob du dran arbeitest, dass so diese Phasen nicht mehr so extrem sind, ne, nicht mehr die ganz krassen Rückenschmerzen, bis du dann die Ayurveda-Kur machst, sondern halt so, okay, ich merke den Rücken, gut, vielleicht ist es schon ein bisschen zu spät, aber lieber dann jetzt doch irgendwie, weißt du, also dass diese Kurven so ein bisschen abflachen, so.
Ja. Ja, und bei ganz vielen Sachen. Also ich merke, mir tut es so gut, irgendwie mich mit Tamika hinzusetzen, so, jetzt kochen wir mal richtig nice, so. Ja, und dann gehen wir mal irgendwie, machen wir mal einen ganz langen Waldspaziergang, so. Und dann gehe ich abends in die Badewanne und lese danach ein Buch. Da bin ich der glücklichste Mensch der Welt. So, wenn ich vorher noch aufgeräumt habe, hatte ich das Gefühl so, oh, so. Da bin ich komplett ruhig und bin mit mir im Einklang und so. Und diese To-Do-Listen, wenn ich jetzt letztens, weil Corona einfach mir die Zeit gegeben hat, auch mal so Schubladen auszusortieren und so, dann sehe ich da eine To-Do-Liste von 2011 und da steht genau dasselbe drauf, so. Was in der To-Do-Liste von vor 2 Wochen draufsteht, weißt du?
Ich schwöre dir, Passiert mir auch. Genauso. Da, man schämt sich so ein bisschen. Man denkt sich so, also auf der einen Seite schäme ich mich dann, auf der anderen Seite denke ich mir aber, finde ich das eigentlich auch irgendwie gut, weil ich mir denke, ah, ich bin auf gewisse Weise einfach irgendwie immer noch derselbe Dude. Und es gibt vielleicht einfach, und das ist, ich weiß nicht, ob du mit dem Gedanken was anfangen kannst, aber ich habe mir so gedacht, es gibt vielleicht manche Sachen, ich habe vielleicht bestimmte Muster. Und es gibt vielleicht bestimmte Dinge, von denen werde ich immer das Gefühl haben, ich müsste mal mehr oder ich sollte mal, ich werde mich selbst irgendwie über den Kopf hauen für das gleiche Ding.
Ja.
Bis zum Ende meiner Tage.
I know what you mean.
Und dann vielleicht zu sagen, okay, das ist auch ein Teil von mir, dass ich mir immer das Gleiche vornehme und dann wieder enttäuscht bin. Ja, oder beziehungsweise
vielleicht ist es dann gar nicht so wichtig.
Ja, genau. Vielleicht,
oder vielleicht willst du das gar nicht, sonst hättest du es ja gemacht. Ist ein schmaler Grat zwischen, willst du das vielleicht gar nicht, sonst hättest du es ja gemacht und ey, jetzt krieg mal deinen Arsch hoch, so.
Und vielleicht auch irgendwie, ey, vielleicht ist mir genau darüber Gedanken zu machen, irgendwie so ein Teil von mir einfach. Und vielleicht ist es okay, wenn ich lerne, irgendwie den ein bisschen zu entspannen. Also nächstes Mal, wenn ich mir genau dieselben Gedanken wieder mache, mir dann zu denken, okay, Dicker, das kenne ich schon, dass dieselben Gedanken hast du seit 10 Jahren. So, nimm sie ernst, aber mach dich locker. So, don't beat yourself up so much about it. Weißt du?
Ja, ja. Ich merke halt auch jetzt so, ne, in der Corona-Zeit, da ist auf einmal Raum für Sachen, für die vorher kein Raum war. So. Und das Gute, was ich daraus ziehe, und das ist das erste Mal seit, ich glaube, 15 oder 20 Jahren, dass ich so lange an einem Stück in Köln bin. Das hatte ich noch nie gefühlt so. Hm. Sondern es war immer, ich komme an und weiß, in 3 Tagen geht's wieder los. Und das heißt, du findest nie irgendwie die Ruhe, dann auch mal anzukommen, sondern bist gedanklich eigentlich schon weg so. Und das zeigt sich in den sozialen Kontakten, ja, wo dann Gegenüber dann auch sagt, weißt du was, ich rufe jetzt nicht mehr an, irgendwie melde du dich einfach so, ne? Wo du auch merkst, oder diese Anrufe, wenn ich mit mir im Einklang bin, wenn ich die einfachen Sachen befolgt habe, so, dann gehe ich auch ans Telefon so. Mhm. Und dann ist am Ende des Tages viel weniger Ballast als dieses so, boah, Rundruf ist zum Beispiel so ein Number One Point auf meinen To-Do-Listen, so, ne? Und je weniger ich ans Telefon gegangen bin, desto schwieriger fällt mir das dann, zurückzurufen, ja? Mhm. Und dann stapeln sich die Leute, und dann sind auf einmal 30 abgefuckte Leute, verständlich, so. Mhm. Weil ich auch nicht Nein sagen kann und einfach mal auch signalisieren kann, ey, im Moment geht's einfach nicht, sondern ich sag's, ja, ich mach das Feature, kein Problem, du kriegst das Doublet, warte mal, am Montag, so. Zack, habe ich wieder das Ding vollgeladen und so. Mhm. Das passiert immer aus unbewussten Momenten raus, so, ne? Und da auch irgendwie zu checken, warte mal, wieder auf die Pandemie bezogen, so, ich warte jetzt nicht darauf so und nehme mir immer Sachen vor, sondern so dieses Modewort, was ich aber so schön finde, Entschleunigung, weißt du, einfach auch mal zu dankbar zu sein für das, was da ist, so, weil es ist so viel da, ja, anstatt immer nach irgendwas streben zu wollen und sich irgendwelche Ziele zu setzen und To-Do-Listen machen, sondern einfach mal so, mal einfach auch frei halten. Für mich ist so ein Glücksgefühl, wenn ich morgens aufstehe und noch nicht weiß, was ich abends mache. So, das ist für mich so der absolute Luxus, so, den man sich aber öfter ruhig mal geben kann, finde ich. Weißt du, gerade in dieser Schnelligkeitsbubble, in der wir leben, so einfach mal zu sagen, okay, und dann kann ich am nächsten Tag auch 3-mal so viel machen, ohne gestresst zu sein. Aber ich brauche diesen Raum für mich. So.
Hm. Du hast es gerade auch gesagt, dass diese Corona-Sache ja auch dazu geführt hat, dass du jetzt mal eine ganz lange Zeit an einem Ort bist. Also ich weiß, das ist, also ich bin mir durchaus mehr als bewusst, wie verheerend diese Situation für sehr viele Menschen ist. Ne? Also, dass wir von krassen wirtschaftlichen Schäden sprechen. Und ich meine, jeder von uns kennt die Backliner und die Lichtleute und die Soundleute und so weiter, die einfach, die nichts machen gerade. Ne? Oder ein Zehntel oder ein Dreißigstel von dem, was sie vorher gemacht haben. Leute, die freiberuflich sind, die darauf angewiesen sind, damit eigentlich ihre Miete zu zahlen. Und die stehen jetzt da. Und von unserer Seite ist es vielleicht noch ein bisschen, vielleicht etwas entspannter, weil wir ja an einem Punkt sind, wo wir sagen können, okay, wenn ich nicht auf Tour gehe, dann gehe ich ins Studio. Und wenn ich nicht ins Studio gehe, dann mache ich irgendwie bla. Oder bei mir jetzt irgendwie, okay, ich fokussiere mich mehr auf den Podcast und solche Sachen so. Ne? Und ich check das total. Dennoch ist es so, dass ich auch vereinzelt von Leuten, wie jetzt auch gerade so von dir, einfach so höre, dass sich das Sinneswandel irgendwie auf eine leichte oder auch auf eine große Weise stattgefunden haben. So, ich erzähle immer gerne die Geschichte von, ich wohne über so einem Café und die machen ganz tolles Frühstück und Torten und alles Mögliche. Und also die sind immer gestresst, so, ne? Weil die haben ständig, der Laden ist voll und bla, zig Leute arbeiten und so weiter und so fort, ne? Und jetzt während dem ersten Lockdown bin ich dann nach ein paar Wochen, bin ich dann mal runter und hab mir meinen Coffee to go geholt. Und der ganze Laden ruhig, die Menschen entspannt und so, ne? Und dann habe ich zu der Besitzerin gesagt, ich so, hey, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber du siehst so gut aus und so erholt, ne? Und sie meinte, hey, diese Situation, so krass sie ist, ist irgendwie für uns und für unsere Lebensgestaltung das Beste, was uns passieren konnte. Weil wir machen jetzt viel weniger. Also wir machen eine Stunde später auf, wir machen eine Stunde früher zu. Die Leute können hier nicht mehr sitzen. Wir machen nicht mehr dieses krasse Frühstück. Wir konzentrieren uns auf Kaffee machen für die Leute to go. Die Leute sind freundlich, ein nettes Gespräch und so weiter. Und sie sagt, ey, wir arbeiten viel weniger und haben am Ende des Monats irgendwie das Gleiche in der Kasse, weil wir viel weniger Ausgaben haben. Und dazu haben wir auch noch irgendwie eine Ruhe gefunden. Und sie meinte, es ist nur als kleines Beispiel, ne? Sie meinte halt irgendwie, hey, und das ist das, was bei mir hängen geblieben ist, diese Krise hat zu so einer Situation geführt, wo man irgendwie nicht drumrum kommt, irgendwas zu verändern, wo man irgendeine Notwendigkeit hat, weil man gezwungen wird. Und dadurch kommt man auf der positiven Seite vielleicht manchmal auch auf irgendeine Idee oder auf irgendeinen Dreh, der einem vorher niemals von alleine gekommen wäre.
So. Ja, es geht mir auch so. Ich meine, guck mal, mein Bruder, der hat ein Restaurant in Köln-Ehrenfeld, hat nie einen Fehler gemacht so. Ja. Bei ihm war das auch dann ruhig so. Der sah aber nicht entspannter aus, sondern noch gestresster so, weil er einfach Existenzängste hat so. Ja. Und ich glaube, die Wahrheit ist der Hybrid so.
Ja, absolut.
Der Hybrid ist für mich so dieses Ding, Zoom zum Beispiel. Ja? Mhm. Ich bin immer Fan von I wanna see you in flesh so. Mhm. Es ist immer persönlicher. Wenn ich die Plattenfirmen-Dudes und Dudettes aber wirklich jetzt kenne, wir sind ein Team seit so vielen Jahren, wir kennen uns so. Und ich bin so oft nach Berlin geflogen zu einem Meeting, wo ich abends wieder zu Hause saß und gedacht habe, boah, ey, das hätte ich jetzt aber auch am Telefon checken können, diese vier Punkte so.
Ja.
Das nehmen wir dann mit. Ja. Und auch, dass wir uns die Hände desinfizieren, so, dass wir einfach ein bisschen achtsamer einfach sind. So, das ist ja was, glaube ich, was wir mitnehmen. So. Und dass wir alle mal geforst werden, wirklich mit der Family so, ne, zu sein, in einem Lockdown. Und das ist natürlich eine Challenge. Und wenn da keine Harmonie herrscht, so, dann ist natürlich so die andere Seite der Medaille, so, dann ist richtig Babylon, weißt du, so, bei uns ist Harmonie, wir haben das total genossen, aber wenn ich mir vorstelle, irgendwie, eine sechsköpfige Familie in Köln-Finks in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon, so, wo der Vater auch seine Distance so zu den fünf Kindern irgendwie auf der Arbeit immer gehabt hat und jetzt den ganzen Tag zu Hause ist, was da an Tension ist so,
absolut,
was an Missbrauchsfällen raufgegangen ist so, vor allen Dingen, was auch in anderen Ländern passiert. So, ich meine, wir reden die ganze Zeit von Deutschland so und ich habe wirklich ganz, ganz viele Kritikpunkte, auch gerade was so das Signal von der Politik in Richtung Kultur angeht, dass Kultur ja verzichtbar sei und überhaupt nicht gesehen wird, dass Kultur ja eine emotionale Wärme schafft so und dass das Alleinsein, der Frust, die Isolation, Kultur macht's halt erträglicher. Ja, sonst wir wären ja alle Depri so. Und dann sagt ein Söder irgendwie, na ja, man kann ja mit seiner Partnerin auch zu Hause tanzen und so. Da fehlt einfach die Love und die Appreciation für die Wichtigkeit. So, wir sind zwar Unterhalter, wir sind aber auch, auch Schule so und wir sind auch Integration und wir sind antirassistisches Bollwerk. Wir sind so viel, ja, und das fehlt einfach so. Jetzt gibt's so Hilfen und so, aber um nochmal darauf zurückzukommen, ja, so, auf der einen Seite, mein Bruder auch, das Ding ist Lehrer, er hat viel mehr Zeit so, aber ihn plagen natürlich dann andere Geschichten so. Und ich glaube, die Wahrheit liegt auch da in der Mitte. So inzwischen Unterstützung, ganz einfach, unbürokratisch, so vom Staat. Und nochmal auch, was du gerade gesagt hast, so, ich merke das ja bei mir auch, wir sind permanent getourt, so. Es gab nie irgendwie für meinen Backliner René so eine Sorge, dass nächstes Jahr nichts ist, so, weil wir halt international touren und uns in einem Territorium nie überspielen konnten. Das heißt so, wenn wir zwei Jahre nur Frankreich gemacht haben, machen wir mal Frankreich komplett den Deckel zu und gehen dann in zwei Jahren dahin und spielen halt jetzt mal so Polen, Tschechien und so. Das ist ein mega Luxusding gewesen. Und seit 20 Jahren, also eigentlich seit 99, tour ich nonstop, so. Das heißt, diese Situation, die gab's noch nie. Und ich bin jetzt irgendwie der Gentleman und habe irgendwie ein paar Platten verkauft, so. Und bei mir ist es noch nicht existenzbedrohend, sondern ich komme erstmal klar. Irgendwann wäre das der Fall, so, weil je mehr Geld du bekommst, desto mehr verschenkst du und gibst du aus, so. Dafür ist ja Geld auch da. Das sieht natürlich jeder anders, aber was das mit meinem Umfeld macht, so, das ist halt schon auch, das macht mürbe und auch nicht zu wissen, wann es weitergeht, so, aber ich sehe halt eben auch die Chance in dieser Krise, dass wir alle vorm kollektiven Burnout standen, heller, schneller, weiter, toller, weißt du, so, mittlerweile ist einfach so ein Punkt erreicht, so, wo wir merken, ey, es gibt ganz einfache Sachen, die sind mega wichtig, so, und die haben wir komplett im Vergessen, die waren komplett in Vergessenheit, so, ich merke jetzt so, was das für ein Geschenk ist, jemanden in den Arm zu nehmen, so, jemanden die Hand zu schütteln, weißt du, zwischen der Crowd so ein bisschen zu spielen, ich habe dann Autokino-Dinger gemacht und Strandkorb-Dinger, wo die Leute mit Maske da sitzen, erst habe ich gedacht, so, nein, wir warten, bis die Pandemie vorbei ist und dann release ich mein Album und dann gehe ich auf Tour. Und dann wird auf einmal klar, warte mal, das kann noch ganz schön lange dauern, so.
Yeah.
Und lieber ein Tropfen auf dem heißen Stein, so. Und wir als Musiker auch unter surrealen, skurrilen Bedingungen, als gar nicht zu spielen, so. Yeah. Ne? Aber,
ich glaube, die Leute, ist, selbst wenn sie im Strandkorb sitzen mit einer Maske, ne?
Ja.
Ich habe das Gefühl, es ist trotzdem irgendwie, es ist mal zwei Stunden was anderes, ne? Es ist halt Musik spüren. Es ist ja nicht nur hören, ne? Es ist ja Musik spüren. Du bist dann im surrealen Umfeld, aber es ist ja auch ein Erlebnis und ich glaube einfach, es ist ganz wichtig, diese Chancen auch irgendwie zu. Ich meine, ich habe dieses ganze Jahr, ich habe ein einziges Konzert gespielt. So, ne? Ich bin auch eh gerade nicht auf Tour und habe auch kein aktuelles Album, okay. Aber ich habe bei diesem einen Konzert gemerkt, wie krass es ist. Also für alle Beteiligten so, ne? Sowohl für
die Leute auf der Bühne als auch vor der Bühne. Ja, ich habe so eine Dankbarkeit gespürt, so von den Leuten hardcore. Vor der Bühne und auf der Bühne. Diese Freude, so, ach guck mal, wir machen was so.
Und die eigene war es bei mir auch, also sicherlich bei dir auch, ne? Also so dieses zu sagen, ey, boah, und man macht es irgendwie dann doch möglich. Und da sind viele Leute, die alle irgendwie gerade in einer Scheißsituation sind. Und da ist es auch nicht selbstverständlich, dass sich jemand eine Karte kauft, ne? Und es ist auch nicht selbstverständlich, genau, dass jemand irgendwie seine Gesundheit in Anführungsstrichen aufs Spiel setzt, um da jetzt zwei Tage eine Produktion hinzustellen und so weiter und so fort. Aber alle machen es unterm Strich, weil sie sagen irgendwie, ey, es ist was Wertvolles in dieser Zeit, ne?
Ja,
so.
Ja.
Was glaubst du, wenn du so einen Wunsch hättest, was wären so die zwei, drei wichtigsten Sachen, die du dir wünschen würdest, dass wir sie nicht wieder vergessen, wenn wir in irgendeiner absehbaren Zeit wieder so ein bisschen in so einer Normalität kommen? Was sollten wir auf keinen Fall vergessen?
Also ich glaube, wir sollten auf gar keinen Fall vergessen, was es bedeutet, frei zu sein. So, ja. Das, was wir immer so selbstverständlich genommen haben, so das Reisen, ja, das Zusammenkommen, das Pogen, das Stage-Diven, so diese ganzen Sachen, die menschliche Nähe, so, dass uns die eigentlich ausmacht, so, und dass das viel wichtiger ist, als wir, glaube ich, alle gedacht haben, so. Und vielleicht führt die Pandemie dazu, dass wir das merken, so, und dass wir das lernen jetzt auch. Und dass wir nach der Pandemie vielleicht diese Explosion der Lebensfreude haben, so. Und dass dann so ganz einfache Sachen auf einmal das Wichtigste werden. Und nicht irgendwie, wie kann ich mehr aus meinem Geld machen, so. Und welche touristischen Ziele muss ich alle noch gesehen haben, sondern diese, the simple things in life are the most beautiful ones, so. Ja, und wenn das im Bewusstsein, glaube ich, so ein bisschen mehr verankert wird, so, dann kommen wir alle miteinander klar, so. Also einfach so eine Wertschätzung für Dinge, die uns abhanden gekommen sind, so. Und wir müssen nicht immer on the road sein, so. Wir müssen, das wäre das Zweite, so. Wir müssen nicht überall hinfliegen, so. Wir müssen, es gibt in der Technologie auf einmal Möglichkeiten irgendwie, wo wir dadurch einfach mehr Zeit mit unseren Families und mit den Leuten, die uns wichtig sind, verbringen können, so. Und das merke ich auch. Ich habe viel zu wenig Zeit mit meiner Family verbracht, so. Und jetzt merke ich, jetzt verbringe ich ganz viel Zeit mit meiner Family und bin in diesem Alltag total drin, so. Ja, bring meine Tochter zur Schule irgendwie, dann basteln wir so, dann gehen wir zusammen spazieren, so, dann lesen wir viel, so. Das sind alles Sachen, so, da war vorher kein Space für. So, und da bin ich total dankbar, so, dass ich das jetzt mache, weil ich da das erste Mal merke, wie gut mir das eigentlich tut und dass es nichts Wichtigeres gibt, so. Ja, alles andere irgendwie ist vergänglich, so. Und dass ich gezwungen bin auch, und das wäre das Dritte, zu reflektieren. Weil auf einmal habe ich einen Spiegel vor der Nase, auf einmal ist nicht Halligalli, auf einmal ist nicht irgendwie Lautstärke, die bestimmte Sachen unterdrückt, sondern es ist irgendwie die ungeschminkte Wahrheit so. Ja, ich bin jetzt erstmal so in diesem Raum hier eingeschlossen so und muss dann irgendwie gucken so, wie komme ich trotzdem zurecht und bleib irgendwie ein positiv denkender Mensch so. Ja, und ich glaube, das sind Sachen, die können wir mitnehmen so und auch einfach eine Dankbarkeit, so im Allgemeinen, einfach zu sagen, was es heißt, gesund zu sein, so. Und was es auch heißt, hier in diesen Breitengraden leben zu dürfen, so. Mich kotzt es an, wenn hier von einer Diktatur gesprochen wird, so. Ja, das ist, als viel reisender Mensch ist das ein Faustschlag ins Gesicht, so finde ich, wenn man sagt, so, wir werden hier bedroht und müssen jetzt kämpfen und so. Und mir fehlt so ein bisschen das in between, so. Weil ich bin weder Covidiot noch Corona-Leugner, ich bin aber auch kein Systemling, so, weißt du? Mhm. Und ich habe das Gefühl, es ist dieses radikale Denken, das Entweder-Oder, das hindert...
Wenn du nicht bei uns auf der Demo stehst, dass wir sagen, dann denkst du nicht kritisch.
Das, was uns verbindet, ist viel stärker als das, was uns trennt. So, da müssen wir anknüpfen und nicht immer irgendwie... Es ist doch gar nicht wichtig, was du für eine Meinung hast, Kurs, sondern dass du in der Lage bist, die immer wieder auch zu hinterfragen und anderen zuzuhören. So. Vielleicht führt das auch so ein bisschen dazu. Aber anscheinend muss es erst immer knallen, so, bevor wir wieder so einen Konsens finden, wo wir vielleicht ein bisschen besser miteinander klarkommen. So. Ich bin gleich soweit.
Hast du Time Constraint?
Ja, da kommt der André, da ist irgendwie, aber wir haben ja noch, oder?
Ey, ich habe so viel Zeit, wie du willst. Also
gibt gleich irgendein anderes Interview noch, aber komm, easy.
Alles klar, entspannt. Dann sag mir, wie viel Zeit du noch hast, dann richte ich mich danach. Dann gucke ich auf die Uhr, weißt du?
Ich glaube um 12, aber der kam jetzt schon rein, aber wir haben noch erst 10 vor. Komm, wir reden einfach weiter.
So, wir lassen uns überhaupt, das ist unsere Freiheit, wir lassen uns überhaupt nichts sagen. Widerstand. Ach, Junge, Widerstand. Anyways, das ist ein anderes Thema. Da war ich ein bisschen traurig, als ich gehört habe, dass es auf der einen oder anderen Demo lief. Weißt du?
Ach so, okay.
Da war ich ein bisschen traurig, weil ich meine, du kannst ja natürlich niemandem verbieten, jetzt irgendwie so einen Song irgendwie, ne? Aber ich habe mit Sammy auch drüber gequatscht. Bei dem ist es zum Beispiel bei Weck mich auf auch so der Fall. Das ist auch so ein zweischneidiges Ding, ne? Weil auf der einen Seite macht man Musik, die ist irgendwie universell und spricht natürlich zu vielen Menschen und ganz viele Menschen interpretieren da natürlich auch ihre eigene Geschichte hinein, was wunderschön ist. Und auf der anderen Seite ist es aber irgendwie ein seltsames Gefühl, wenn es so instrumentalisiert wird. Instrumentalisiert ist auch ein schönes Wort, wenn es um Musik geht. So.
Ja. Ja, ich glaube, das gab's ja immer wieder, ne? Ob aus dem Campino ist, der gesagt hat, ich will nicht, dass der Song auf dem CDU-Parteitag läuft, so. Oder ob, ne, einfach Leute Musik ganz anders in ihrem Metier wahrnehmen und das dann instrumentalisieren, so. Und ich find's natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass, damit du mich bloß nicht falsch verstehst, ich find's mega wichtig, so in dem Moment, wo dir was nicht passt, geh auf die Straße und sag das, so. Aber wir müssen schon so ein bisschen gucken, wer läuft da links und rechts mit uns mit, so, ja. Und was ist eigentlich der Impuls, so. Und was ist der Grund? Und da wird ja auch viel instrumentalisiert, so, ne? Das sind ja irgendwie viele, die meisten sind ja friedliche Demonstranten, die einfach dieses Gefühl haben, warte mal, hier werden unsere Grundrechte gerade extremst irgendwie angebaggert, so. Infektionsschutzgesetz und so, weißt du, ich kann das ja alles auch nachvollziehen, so. Mir fehlt aber so ein gemäßigter Umgang miteinander, ne? So, und ich will auch kein Politiker gerade sein, die sich ja auch immer auf Wissenschaftler berufen müssen, so, und wo sich dann dauernd die Erkenntnisse ändern und. Es ist ein Abfuck-Ding und es ist brand new, so, wir wissen nicht viel drüber, so. Und ich habe am Anfang, ganz ehrlich, habe ich auch gedacht, so, hey, what the fuck, man, so, jetzt macht doch alle mal hier kein Drama und so, ist doch der Wahnsinn, wie wir alles hier runterfahren, so. Wenn ich aber jetzt irgendwie mit einem Arzt spreche, der unter Tränen sagt, irgendwie, weißt du, wir losen hier mittlerweile, so, wer ein Bett kriegt, so. Und wenn man guckt, was in anderen Ländern passiert, so, dann kann man nicht hingehen und sagen, so, das gibt's alles nicht. Und wenn man das macht, so, finde ich diesen Vorschlag gut, okay, dann hat man auch kein Recht auf ein Krankenbett später, weißt du? So, also wenn es das nicht gibt und alles doch sowieso Bullshit ist, das ist ja dein Recht, so zu denken, aber dann kannst du auch nicht hingehen und sagen, jetzt will ich aber auf der Liste nach oben und so.
Und, ich glaube, diese Extremisierung, die du angesprochen hast, ist total interessant. Ich habe gestern gehört, dass es in den USA öfter vorkommt, dass Menschen auf dem Sterbebett liegen und an Corona sterben und deren letzten Worte sind, das kann nicht sein, das gibt's nicht. Und es ist so krass, wie einfach so eine Ideologie wichtiger wird als irgendwie eine objektive Realität, so, ne? Ja. Und das bei vielen Leuten, jetzt nicht nur bei diesem Thema, sondern bei vielen Themen, Politik und so weiter und so fort, ne, dass einfach irgendeine gewisse Weltanschauung über allem steht und dann die Umstände sich so zurechtgelegt werden, dass sie diese Weltanschauung bedienen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir ja, so gespalten absolut. Sind, weil wenn wir nicht mehr über die gleiche Realität vermeintlich sprechen können.
Ja, und ich glaube, diese ultimative Wahrheit, die existiert ja nicht, aber ich finde, es wird immer dann schwierig, so, wenn es, wenn so eine Überlegenheit an den Tag gelegt wird. So, du weißt es einfach noch nicht, so, weißt du? Du bist der Schläfer, du weißt es einfach noch nicht, so, kannst ja nichts dafür, so, weißt du, so diese Überlegenheit, die auf nichts basiert, so, weil ja nichts irgendwie geklärt ist und nichts irgendwie klar ist, so, ja. Und da finde ich irgendwie gerade in der Zeit, wo so viele Fragezeichen sind, finde ich, muss man mit Schuldzuweisung echt sensibel umgehen, so. Und auch irgendwie dieses, das vermisse ich eben in dem gesellschaftlichen Konsens, so dieses auch mal zuzuhören, so. Aber wenn du so von was überzeugt bist, so, sind halt die Scheuklappen auch so. Und das führt dann oft dazu, auf allen Seiten und nicht nur auf der einen, so, führt eben zu einer gewissen Ignoranz auch so, die es dann unmöglich macht, so miteinander zu kommunizieren. Und das macht mir Angst, so. Hm. Genauso wie auf politischer Ebene. Ich habe ja ganz viele Sachen, die ich auch kritisiere, so. Warum darf ich ins Kaufhaus des Westens gehen, darf aber nicht ins Museum gehen? Warum darf ich mich dicht in die U-Bahn drängeln, so, aber der Veranstalter, der einen Raum hat für 2000 Leute und alle Hygienemaßnahmen einhält, darf für 150 da nichts machen und so, ne? Ja. Aber man muss doch trotzdem auch sehen, so, okay, das ist eine neue Situation, so, wo man einfach nachjustieren muss, wo neue Erkenntnisse dazukommen, so, und das fehlt halt komplett, so, oder was heißt komplett, oder bei vielen zumindest, so.
Ja, Mann, ich würde gern noch einen harten Bogen schlagen, so. Und zwar, worüber wir noch gar nicht gequatscht haben, ist so ein bisschen, was mich interessiert, ist, aus was speist sich so deine Anschauung, deine Überzeugung oder vielleicht könnte man Spiritualität sagen, obwohl das so ein seltsames Wort ist, finde ich. So, also auch ein komisch behaftetes Wort. Weil ich meine, du bist Sohn eines Pastors, ne? Und du machst die Musik, die du machst. Das heißt, du wirst dich ganz bestimmt sehr viel mit der Kultur und auch mit jamaikanischer Spiritualität beschäftigt haben. Du bist in Köln aufgewachsen. Da war ja auch vor allem in den 80er, 90ern so voll die krasse Sanyasin-Szene. Also die Leute von Osho, die dann in den roten Gewändern aufgetaucht sind und irgendwie den Laden auf den Kopf gestellt haben und so. Du warst ja selber auch in Indien, du hast eben von Ayurveda, Sri Lanka und so weiter gesprochen. Was sind so für dich, wo du sagen würdest, ey, das waren so meine prägenden, entweder Events oder am prägendsten Einflüsse oder sowas, aus denen du dir am meisten mitgenommen hast?
Ja, also ich glaube, also natürlich habe ich viel mitgenommen aus diesem Pastorenhaushalt, so, ne? Ich habe mich in der Kirche nie wohlgefühlt, da musste man immer auf harten Bänken knien, es war kalt, Melodien war auch nicht so airy, so. Ich habe da nie so zu Gott gefunden und trotzdem habe ich viel von mitgenommen, was die Predigten von meinem Dad angehen, so. Ein Pastor ist ein spiritueller Mensch, der hat uns bestimmte Werte vermittelt, so, die ich auch adoptiert habe, so. Mhm. Dann bin ich aber irgendwann an meine Grenzen gekommen, so, und dann kam Indien, so. Dann habe ich mich in eine Sanyasin verliebt mit 17, da war sie 28 und ich bin mit 18 hinterhergereist, war im Ashram, habe auch Sanyas genommen.
Ah, so. Krass, ja.
Und habe die rote Robe angehabt, habe die dynamische Meditation gemacht und morgens die Kundalini, so, und habe gemerkt, so, wow, ich bin im Center, so. Mhm. Ja, auch wenn ich das rational nicht erklären kann, das passiert hier was, ich arbeite an mir, ja. Und das fühlt sich gut und gesund an, so. Ich habe dann mit den Jahren kamen so meine Kritikpunkte auch, was Osho angeht, dazu. Die waren vorher nicht da so, aber ich habe was mitgenommen so. Mhm. Genauso wie ich glaube, dass in jeder Religion steckt irgendwo ein guter Kern so. Mhm. Ja, und ich muss das gar nicht jetzt entscheiden so, sondern ich glaube auch an das Karma-Ding vom Buddhismus. Mhm. Da glaube ich aber nicht irgendwie, dass das Leben leid sein muss so. Ich stoße überall an meine Grenzen. Negativ wird man es auslegen, er pickt sich die Rosinen raus, so, so what, so, weißt du, am Ende des Tages geht es ja darum, so, wie fühle ich mich wohl, so, und durch die Musik und durch Reggae kam nochmal eine andere Spiritualität dazu, mit den Nyabingis in den Blue Mountains irgendwie nach einer Chalice irgendwie spirituell eine Jamming-Session bei Vollmond zu machen, es war eine unfassbare Erfahrung, so, wo es telepathisch abging und so, ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, auch auf bewusstseinserweiternden Geschichten, was Pilze angeht, irgendwie habe ich Erfahrung gemacht, so, wo ich einfach Sachen gesehen habe, wo ich gemerkt habe, okay, wir sind ein fucking Furz, so, ja, und wir sind auf einer riesen Journey, so, mach dich mal nicht so wichtig, so, und das ist was, so, da gab es immer wieder Stationen in meinem Leben, die habe ich aufgesogen, die sind in mir drin, die kriege ich auch nicht raus, die verändern sich vielleicht so, aber der Kern bleibt derselbe und das hat mir einfach bis jetzt geholfen, damit bin ich immer gut gefahren, so, mhm. Und das will ich nicht aus dem Blickwinkel verlieren, so, deswegen kommt jetzt wieder so eine Phase, wo ich einfach merke, so, ich mache jetzt öfter als früher ganz bewusst Atemübungen, so, oder gehe in den Wald irgendwie und versuche wirklich an nichts zu denken, so, name it meditation, so, ja. Mhm. Yoga war nie mein Ding, so, weil ich gemerkt habe, so, boah, das verkrampft sich alles irgendwie, Massage your gum und so. Ich habe da nie so gespürt, ich habe es echt oft versucht, das war nicht meins, so. Obwohl ich, glaube ich, verstehen kann, warum das so big ist, so, aber bei mir hat es eben nicht funktioniert. Aber es gibt Sachen, die für mich funktionieren und andere nicht, so. Und ich glaube, die Summe all dieser Geschichten, so, die führt dazu, dass ich jetzt schon von mir sagen kann, so, ich komme auch mit schwierigen Situationen dadurch besser klar.
Mein Lieber, ich danke dir für die Zeit. Und ich finde, ich finde, das neue Album ist ein sehr schönes, super positives, reflektiertes und auch lyrisch sehr interessantes Album geworden. Wirklich auch nochmal.
Vielen Dank, ich fand's auch super, dass wir mal nur im Schlusssatz über das Album reden.
Ja, auf jeden. Hey, ich glaube, die Leute werden sich's hoffentlich anhören, aber es ist ja auch interessant zu hören, was sonst noch geht. Mein Lieber, ich danke dir für die Zeit.
Danke dir fürs Interesse.
Ja,
fühl dich gedrückt, mein Lieber.
Bis bald. Alles
Liebe. Bis bald, ja.
Ciao.
Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Meditation Coaching and Life. Das neue Album von Gentleman heißt Blaue Stunde. Es ist echt schön geworden und ihr könnt es euch jetzt überall anhören, wo ihr euch Musik anhört. Wenn ihr in Kontakt bleiben wollt, schreibt uns eine Mail an coaching@curse.de oder kommt in unsere Facebook-Gruppe. Die findet ihr bei facebook.com/curseofficial und diese Facebook-Gruppe heißt 4O plus X, also O plus X. Du findest sie auch unter dem Namen Stell dir vor, du wachst auf. So heißt übrigens auch mein Buch, Stell dir vor, du wachst auf. Wenn du es noch nicht kennst, kannst du es dir überall kaufen, wo du Bücher kriegst. Oder auch das Hörbuch, überall da, wo du Hörbücher kriegst. Wer hätte das gedacht? Bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Alles Liebe und nur das Beste. Ciao.